Herzlich willkommen heute, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem Format Naturmedizin. Ich habe meine Lieblingsernährungsexpertin hier, Laura Koch. Sie hat ja ein unglaublich tolles Fachwissen und verbindet ganz altes Wissen mit neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und eben auch die Spiritualität und den Instinkt wieder in uns zu wecken. Und heute haben wir das Thema Epigenetik, inwiefern wir über Generationen unser Essverhalten steuern und auch welche Informationen wir weitergeben an unsere Kinder durch unser Verhalten. Und das wird sicherlich wieder sehr spannend, so wie immer. Hallo Laura.
Hallo Karin.
Ja, gerade Epigenetik, hattest du gerade gesagt, das ist auch von dir nochmal so ein Herzensthema.
Ja.
Was du da für spannende Erkenntnisse schon sammeln konntest. Was sind so für dich da die wirklichen Hammererkenntnisse?
Also die erste Hammererkenntnis ist, dass wir genetisch, hardware-technisch, also unsere DNA weltweit dieselbe ist sozusagen, 99,9%. Also das heißt, wir sind eine Menschheitsfamilie, wenn man so will, egal ob Afrika, Indien, Australien, Europa, Amerika, wir sind one and the same auf genetischer Ebene und doch sind wir so unheimlich verschieden, sogar Zwillinge sind unterschiedlich, oder? Woher kommt das? Und das ist nicht genetisch bedingt. Das hat es ja die Human Genome Project hat's gegeben. Das war eine Forschergruppe, das war eine teure Geschichte. Die haben sie 10 Jahre lang geforscht, Gene sequenziert. Und das war dann das für die einen ernüchternde Ergebnis, weil man glaubte darin, die Individualität der Menschen zu finden. Und so dem war nicht so. Und jetzt kommt die zweite schöne Erkenntnis, wir sind nicht Opfer unserer Gene, heißt das. Das heißt, es geht vielmehr darum, was machen wir mit diesem Potenzial, was wir von unseren Eltern mitgekriegt haben und sie von ihren Eltern. Und insbesondere, was können wir tun, um eine gute Genaktivität, jetzt sprechen wir schon über epigenetische Mechanismen, also wir können die Gene trainieren im Sinn von bestimmtes Muster einprägen mit unserem Lifestyle. Und was das für Folgen hat auf die kommenden Generationen, ist enorm. Also da gibt es ein ganz berühmtes Beispiel aus der Geschichte. Das war halt ein hoffentlich einmaliger Event damals im Winter 44, 45, da im Krieg, als Holland abgeschieden war von oder abgeschottet war von der Nahrungsversorgung, viele Leute mangelernährt, extrem unterernährt waren, die haben Tulpen gegessen, weil es nichts anderes mehr gab. Es ist wirklich eine Extremsituation, die wir, sage ich mal, in der modernen Welt jetzt im Nachhinein retrospektiv schauen können. Hey, was hat das gemacht mit den kommenden Generationen? Und man hat gesehen, dass die Leute häufiger metabolisches Syndrom entwickelt haben, häufiger Stoffwechselprobleme entwickelt haben, und zwar nicht nur über eine Generation, sondern mehrere Generationen später.
Wir sind ja jetzt auch gerade die Generation, die am häufigsten unter diesem metabolischen Syndrom leidet. Lässt sich das so auch aus dieser Kriegserfahrung?
Damals war es eben die Geschichte, dass wir die Frauen, die damals schwanger waren, mangelernährt waren und die Information ans Kind gelangt ist.
Jetzt verstehe ich. Okay.
Da draußen ist eine Welt, da ist nicht viel zu kriegen, also aktivier mal deine Spargene. Also das heißt, das Kind hat gelernt, wow, ich überlebe dann, wenn ich möglichst viel Energie speichere, halte, für Zeiten in Not, weil das, die Erfahrung hat das Kind schon vor der Geburt gemacht. Und dann nach der Geburt, die erste Generation hatte noch diesen Mangelzustand nach dem Krieg, aber dann, die kommenden Generationen, hat man ja dann gesehen, der wirtschaftliche Aufschwung und somit die Versorgung mit Lebensmitteln wieder massiv viel besser, fast zu viel. Und somit haben die Leute, die immer noch diese Spargen oder diesen Sparmodus in der Software hatten, sage ich jetzt mal, haben dann natürlich trotzdem gespart und eingespeichert und diese Energie nicht so effizient verwerten können und somit mehr Übergewicht und alle die Folgeerkrankungen entwickelt.
Jetzt haben wir natürlich auch hier die Aussage, dass wenn du in der Familie Diabetes hattest, dass einfach schon mal schwächere Insulinrezeptoren weitergegeben werden. Habe ich jetzt die Möglichkeit, durch die Art, wie ich mich ernähre, meine Gene so ein bisschen zu transformieren?
Ja.
Oder,
diese Verantwortung sollten wir erkennen. Und dann, wenn man das mal verstanden hat, dann realisiert man, wie groß und schön diese diese Macht ist und diese Verantwortung somit, was wir mit uns machen und weil das halt auch wirklich Folgen für die nächste Generation hat. Das, was du ansprichst mit zum Beispiel Diabetes-erkrankten Frauen, sage ich mal, ist Diabetes eine Stoffwechselstörung? Ich spreche nicht gerne von Krankheiten, weil dann ist das immer so manifest, oder?
Ja.
Es ist eine Störung.
Und Diabetes kann man ja auch super hinkriegen.
Genau, wieder, ja. Ja, Typ 2.
Ja.
Und da ist es so, dass die Mitochondrien ja genetisch weitergegeben werden. Das heißt, die Mitochondriopathie, also Mitochondrien, unsere Zellkraftwerke, da wo die Energie herkommt, wenn die geschädigt sind, und die schädigen wir mit unserem Lifestyle im Moment, mit Umweltgiften, mit Lifestyle, der eben diese massiven Zucker Hochs und Tiefs hat, mit Schwermetallen aus der Nahrung und. Dieser ganze Entzündungsstress,
Bewegungsmangel,
insbesondere Mitochondrien verarmen dadurch. Also diese Energiekraftwerke werden reduziert durch den Lifestyle, den wir heute haben. Wir haben Mitochondriopathien bei Frauen und die geben das maternal weiter. Also wir wissen heute, dass Mitochondrien-DNA über die Eizelle weitergegeben wird.
Mhm.
Die Mitochondrien der Männer bleiben in der Geißel des Spermiums und das bleibt ja außerhalb der Eizelle. Da geht nur das Köpfchen rein.
Ah.
Also wir kriegen das von unseren Müttern. Das heißt nicht, dass die Väter aus der Verantwortung sind. Mhm. Auch die prägen ihre Gene natürlich mit ihrem Lifestyle und geben das auch weiter. Aber diese Ermüdung, das heißt diese Energielosigkeit, die können wir vererben, wenn die Zellkraftwerke fehlen, schon von Geburt an. Und somit verbrennen wir natürlich weniger Energie, haben weniger Energie, produzieren gleichzeitig mehr Säure, weil wir eher anaerob Energie gewinnen. Mhm. Wir brauchen die Mitochondrien, um mithilfe von Sauerstoff effizient Energie zu gewinnen, sodass wir 15 Mal mehr Energie haben, als wenn wir das vergären ohne Sauerstoff. Und das ist ja der Nährboden für verschiedenste Krankheiten, nicht nur Übergewicht, Diabetes, auch Krebs, oder? Wenn also diese Mitochondrien schon nicht mitvererbt werden, weil wir mangelernährt sind, weil wir unter Stress sind, weil wir diese Umwelttoxine haben, dann haben die kommenden Generationen das echt schwer, das wieder irgendwie aufbauen zu können, diese Mitochondrien wieder in Schwung zu bringen. Ich sage, es ist nicht unmöglich, aber das ist eine Herausforderung.
Mhm.
Und dem müssen wir bewusst werden. Bitte?
Wie können wir da jetzt ansetzen? Was wären jetzt so die ersten Schritte? Wenn man jetzt wirklich sagt, okay, man kommt jetzt aus einer Familie, wo man weiß, oh, da gab es auch schon Krebs in den Generationen, da gab es irgendwie Bluthochdruck. Wobei ich das auch schon hatte, wo ich Teilnehmer hatte, hier Bauch. Mhm. Oh, mein Vater hatte schon Bluthochdruck. Und das ist keine Genetik.
Ja.
Ihr esst halt den gleichen, also
ja.
Teller.
Ja, den gleichen gleiche Teller. Ja, das ist noch spannend, weil viel interessanter als die Genetik anzuschauen und teure Gentests zu machen, ist eigentlich das Mikrobiom anzuschauen, weil also die Darm, die Summe nicht nur der Darmbakterien, sondern aller uns umgebender Bakterien. Das heißt, wenn wir im gleichen Haushalt leben, dann, wenn wir jetzt eine Weile zusammenleben, dann hätten wir irgendwann die gleiche Bakterienbubble um uns herum. Und diese Bakterien beeinflussen uns natürlich auch im Stoffwechsel, in unserer Verdauung und so weiter. Das heißt, diese Information vom Zusammenleben alleine hat schon einen Effekt auf, wie sich unsere Gene entwickeln. Das heißt, wenn du jetzt in der Familie Krebs hattest und du den gleichen Lifestyle hast und entsprechend und vielleicht noch am gleichen Ort wohnst und die gleichen Lebensmittel zu dir nimmst, dann wirst du wahrscheinlich auch die gleiche Krankheit machen. Aber das heißt nicht, dass du das Opfer dieser Krankheit bist, sondern hey, schau mal hin, du hast viele Möglichkeiten. Du kannst schauen, dass du eine Ernährung hast, die eben antientzündlich, immunstärkend ist, die deinem Typ entspricht. Du kannst ein Umfeld schaffen, das zum Beispiel stressfreier ist als das deiner Mutter oder deiner Großmutter. Selbstliebe pflegen ist das, was die Gene schützt. Das ist wirklich krass, wie Meditation Einfluss hat auf die Genaktivität. Das gibt es viele Studien jetzt dazu. Man erforscht ja alles Mögliche inzwischen, auch das.
Waldbaden.
Also, Waldbaden, die Terpene, die wir da abkriegen, die alles. Jeder Reiz, der auf unsere Oberfläche trifft, moduliert, was aus diesem Gen gemacht wird. Und wenn mein Anliegen ist, das höchstmögliche Potenzial aus dem Einzelnen rauszukriegen. Was können wir mit deiner Hardware alles, was können wir da alles softwaremäßig rauskitzeln, dass du die beste Version von dir selber wirst. Und dann, wenn du das schaffst, kannst du saumäßig viel Gutes an die nächste Generation weitergeben.
Ja, das war nochmal ein wichtiger Faktor, den du da erwähnt hast, nämlich, dass wenn wir, gerade auch wir Mütter natürlich, wenn wir Kinder kriegen, dass wir denen natürlich eben die Hardware mitgeben.
Und auch, die Mitochondrien zum Beispiel, aber auch DNA natürlich. Ja,
um dann einfach zu sagen, was mache ich vor der Schwangerschaft, bevor ich überhaupt schwanger werde, zur Vorbereitung.
Das ist ein spannendes Thema. Ja. Die Chinesen fangen ein Jahr bis ein halbes Jahr vor, bevor sie vorhaben, Kinder zu kriegen, fangen beide an, nicht nur die Mutter, auch der Vater. Es ist ein Team. Wir brauchen 50-50, es braucht beides. Cool. Nicht die Mutter muss in die Verantwortung, der Vater kann weiterhin da rauchen, saufen und essen, was er will, sondern nein, es braucht beide. Auch deine Gene stecken in dem Kind. Ja. Die Mitochondrien, das ist jetzt ein Thema, für was mutterspezifisch ist, aber es gibt auch Sachen, die sind vielleicht vaterspezifisch, die ans Kind weitergegeben werden. Zum Beispiel gibt man der Mutter Folsäure. Der Vater braucht genauso Folsäure für seine Fruchtbarkeit und andere B-Vitamine und so weiter. Also beide sollten eigentlich früh anfangen, sich
was
gut
machen
zu
die
mineralisieren.
Chinesen?
Die Chinesen fangen an, ihren Lifestyle so zu pflegen, dass sie zur Ruhe kommen. Dass sie sich zurücknehmen aus dem stressigen Hauptalltag, Berufsalltag, dass sie ein Nest bilden sozusagen. Also sie bereiten sich wirklich auf allen Ebenen darauf vor, dass da jetzt etwas Neues kommt und dass da jetzt dass da ein Zuhause da sein muss, dass da Bewusstsein da sein muss. Also nicht 90% vom Bewusstsein bleibt bei der Arbeit und 10% kann dann schon das Kind haben, aber eigentlich arbeite ich vor allem, sondern nein, das ganze Bewusstsein ist auf dieses wichtige und wahrscheinlich wichtigste Thema für uns Menschen, nämlich die kommende Generation. Also man bereitet sich nicht nur, was die Nahrung angeht, also zum Beispiel Genussmittelkonsum wird reduziert, weniger Alkohol, weniger Rauchen, Fokus auf gutes Essen, sich zurücknehmen, entstressen. Vielleicht mehr meditieren, ich weiß nicht. Aber solche
Dinge.
So eine
bewusste Entgiftung, dann wäre bei uns ja schon sinnvoll, weil wir ja so viel Umweltgifte jetzt zu uns nehmen. Da habe ich auch so tolle Vorträge schon gehört, dass wenn man vor der Schwangerschaft bewusst die Schwermetalle versucht auszuleiten, gerade dieses ganze Aluminium, Quecksilber.
Ja, man muss wirklich aber gut darauf achten, dass das dann abgeschlossen oder möglichst abgeschlossen ist, wenn es zur Befruchtung kommt. Wenn du mitten in der Entgiftungsphase
bist,
macht
keinen Sinn.
Ist es nicht gut. Oder auch während der Schwangerschaft eine Entgiftungszeit durchzumachen oder Frauen, die dann ihre Quecksilberfüllungen rausnehmen in der Schwangerschaft, ist keine gute Idee.
Nein.
Und auch während dem Stillen, das ist noch fast wichtiger. Also diese Zeit, diese ersten 1000 Tage, wir sprechen ja heute, was epigenetische Prägung geht, nicht nur vorgeburtlich, sondern auch nachgeburtlich, postnatal. Die ersten 2-3 Jahre sind enorm prägend. Im Bauch erfahren wir etwas über die Welt, via Mutter. Und dann auf der Welt, mit all den Leuten, die rundum sind, lernen wir. Und auch mit der ersten Nahrung lernen wir, mit dem, was wir einatmen. Wir sammeln Reize, wo wir nur können. Die Kinder sammeln einfach, was sie nur kriegen können. Lernen. Unheimlich viel pro Tag. Und am Schluss dieser 3 Jahre haben sie so eine Überlebensstrategie sich zurechtgelegt, die aufgrund ihrer Lernprozesse stattgefunden haben. Und das ist eine epigenetische Prägung, die so in dem Zeitraum sehr stark stattfindet. Und Muttermilch ist ganz wichtig in der Zeit. Und deshalb die Entgiftung, ja, aber bitte vorzeitig, frühzeitig und dann wirklich vielleicht auch eine Pause nach dem Entgiften, ein halbes Jahr, ein Jahr, und dann anfangen.
Ja, ich weiß noch, in meinem Studium saß ich im Biochemieunterricht und dann habe ich die Professorin gefragt, so, wie können wir denn am besten entgiften? Also der menschliche Körper. Was sagt sie, durchs Stillen? Und ich dachte, oh,
wow.
Das will ich ja auf gar keinen Fall, dass mein Kind meinen Müll abkriegt. Ja. Und dann sagt sie, und deswegen ist auch so wichtig, dass wir während dem Stillen nicht so radikal abnehmen. Weil wir dann unsere ganze Fettspeicher mobilisieren mit den
gespeicherten Toxinen darin.
Mit den gespeicherten Toxinen.
Man weiß heute von Umweltmedizinern, da gibt es ganz spannende Typen, einer aus Deutschland, der ist der Runoff, genau so heißt er. Jetzt ist mir gerade der Name empfangen. Der ist auch in Amerika tätig. Und der hat gute Bücher, wirklich sehr gute Bücher geschrieben über die Umweltmedizin. Und da steht auch, dass über die Muttermilch schon mehrere hundert toxische Substanzen das Kind abkriegt. Mhm. Das ist nicht physiologischerweise so. Also ja. Ist wirklich, da geht das, was die Mutter vor einer Weile gespritzt und gegessen hat, geht über die Milch zum Kind.
Jetzt nicht kommen ja halt auch die Generation von Müttern, die ja wirklich mit 15, 16 oder 7 oder 8 Jahren Amalgamfüllungen bekommen haben. Ohne Ende. Ja, mhm. Die sind jetzt so, die kriegen jetzt ihre Kinder und ich, das ist nur eine Beobachtung. Mhm. Aber die Kinder, die rheumatische Erkrankungen haben, wenn ich frage, ob die Mutter Amalgam hatte in der Schwangerschaft oder immer noch, das, also die Kinder kriegen auch dadurch...
Mhm. Ja, oder Verhaltensauffälligkeiten. Mhm. Ich hatte eine junge Frau, die hatte hohe Cholesterinspiegel und hatte Statine gekriegt. Das ist eine junge, sportliche Frau. Mhm. Die hat wahrscheinlich, das ist eine Südländerin, die hat viel Pep, hat einfach wahrscheinlich dieses Cholesterin für den Stress gebraucht und dann hat man nicht unterschieden, welches LDL ist es denn, ist es oxidiert oder nicht? Nee, einfach mal Statine. Der ging es nicht gut und das Kind wurde neurologisch auffällig, weil das Cholesterin ist Hauptbaustoff vom Hirn.
Hat die Statine in der Schwangerschaft bekommen?
Ja. Oh. Nee, auch schon davor.
Ach so.
Und das Kind, also ich habe gerne gefragt, ja, und wie ist das Kind heute? Ja, verhaltensauffällig und überhaupt. Und ich sage, wow, crazy. Aber auch die Pille. Ich meine, wie viele junge Frauen kriegen ohne weiteres die Antibabypille verschrieben? Und wir wissen wirklich, wie viele... Vor allem auch Folsäure, was ja dann wichtig wäre, um schwanger zu werden. Also es kann bis ein halbes Jahr nach Absetzen der Pille kann diese Mangelernährung auch Einfluss haben auf das Kind. Also wir können, der offene Rücken ist ein Thema, aber die ganzen neurologischen Entwicklungen und so weiter, die Intelligenz des Kindes zum Beispiel,
ja.
Das sind Themen, die man anschauen
muss. Was ich auch spannend finde, wenn wir einen Partner, einen potenziellen Vater kennenlernen für unsere Kinder unter der Pille,
ja, ist das ein anderer Typ als ohne Pille? Ja.
Ich hatte echt eine Freundin, die hat die Pille dann abgesetzt, wurde dann schwanger und hat gemerkt, sie kann den Mann gar nicht riechen. Passt
nicht
gar nicht.
Riechen, das sind die Pheromone.
Ja.
Ja, das ist wirklich interessant.
Dass also wir man darf sich nie eigentlich einen Partner aussuchen unter der Pille.
Ja. Also wer vorhat, eine Familie zu gründen, Pille absetzen, dann auf Jagd gehen, wenn er dann der Richtige ist, go. Aber vorher entgiften.
Genau.
Ja, es ist schon nicht ohne. Und es ist wirklich auch schön zu sehen, wie viel wir für unsere Generationen machen können in Zukunft. Also eine gute Mikronährstoffabdeckung ist absolutes Muss. Und da ist eben nicht einfach nur Folsäure ausreichend, sondern da muss man an die Fettsäuren denken. Vor allem an die Fettsäuren.
Omega-3,
DHA fürs Hirn des Kindes, auch EPA. Und um wirklich auch... Ich meine, die Mutter, du hast gesagt, der beste Weg zum Entgiften ist die Brust. Also das Entgiften und das Stillen und so mit dem Abbau dieses Fettgewebes. Aber die Mutter verliert auch oder gibt auch vieles ab. Also sie wird ein bisschen ausgesaugt, wenn du so willst.
Haarausfall, Zähne.
Haarausfall, Baby Blues, also diese Depression postnatal. Und man weiß heute, Frauen, die schlecht versorgt sind, zum Beispiel mit Omega-3-Fettsäuren, haben eher diesen Baby-Blues. Also nicht nur für das Kind, sondern auch für dich als Mutter. Dass du nachher auch da sein kannst für das Kind, ist eine gute Versorgung wichtig. Dass du da nicht völlig ausgesaugt bist und leer und erschöpft. Das ist eine Frage, die ich jeder Mutter stelle bei mir in der Beratung. Wie ging es dir nach der Geburt? Das sagt mir schon was über ihren Zustand und ob sie in eine Erschöpfung ging. Fast ein Burnout, oder? Da kommt noch das Kind, wenn es dann noch ein Schreikind ist.
Ja, ja.
Alleinerziehend. Es ist dann anspruchsvoll und das ist unsere Zukunft, die da dann so heranwächst. Ja. Also wir haben vieles in der Hand, aber wir können auch vieles verkehrt rum machen.
Ja. Beste Voraussetzung, um jetzt, wir hören jetzt heute die Sendung, unsere Zuschauer hören jetzt zu und sagen, okay, ich möchte mich jetzt genetisch wirklich mal ein bisschen so unterstützen, dass ich sage, so im Großen und Ganzen baue ich da mal eine gescheite Basis auf. Mhm. Was wären jetzt so deine Top-Tipps, wo du sagst, so, da fangen wir jetzt mal an, so Step by Step? Mhm.
Also schlussendlich geht es darum, du musst gesund sein und bei dir sein und deine Ernährung finden, die zu dir passt. Und dann ist es eine konstitutionell ausgerichtete Ernährung, die auf deine Lebensphase abgestimmt ist. Schauen, ob du Mängel hast, diese Mängel auszugleichen.
Wie würdest du am besten schauen? Es gibt ja ganz viele Methoden.
Mhm.
Es gibt welche, die sagen, hier, was weiß ich, Testgeräte oder Blut oder Stuhl oder ja.
Ja, es gibt alles Mögliche, also von Blut über, es gibt Spektralfotometrie.
Wie machst du das in deiner Beratung?
So
du hast ja diesen ganzheitlichen Blick, wo du wirklich den Menschen wirklich als Ganzes siehst. Wie findest du raus, wo die Mängel sind?
Ich arbeite oft mit Ärzten zusammen und die Leute haben irgendwann mal eine Blutkontrolle, weil sie häufig wegen einer Stoffwechselthematik zu mir kommen und sage ich, hey, teste doch mal sowas wie Vitamin D, B12 oder Homocystein, was unheimlich wichtig ist, wo du gleich siehst, okay, das sind verschiedene B-Vitamine, Vitamin B6, Folsäure B9. Vitamin B12 wird häufig jetzt schon getestet in medizinischen Labors, also auch von Ärzten standardmäßig zum Glück. Vitamin D und ja, das sind dann so, sage ich mal, die Kernelemente, aber man kann noch weitergehen, oder? Also Metalle, Mineralien zu messen im Vollblut, Vollblutanalysen.
Mhm.
Ich arbeite auch mit dem Walk-in-Labor zusammen, da können die Leute auch selber hingehen und sagen, hey, ich möchte das getestet haben. Müssen heißt dann halt selbst zahlen. Ich kläre das dann auf, wie teuer das ist. Aber dann haben wir mal einen Status.
Wie siehst du die Grenzwerte bei uns in Deutschland, wenn ich jetzt gerade den B12-Wert sehe und dann sehe ich den Grenzwert in der Türkei und dann denke ich mir, Leute,
ja, auch,
also das ist ja wie, du kannst mit 5 km/h oder mit 500 km/h fahren.
Ja. Ja, die Grenzwerte sind sowieso spannend. Überhaupt auch im Blut zu testen ist spannend, weil das Blut ist eigentlich, ich sage jetzt aus erfahrungsmedizinischer Sicht, ist das Blut immer das stabilste Milieu, weil es ist der Ort, wo nicht, also pH-mäßig zum Beispiel nicht viel passieren darf und auch mikronährstoffmäßig, um diese Homöostase aufrechtzuerhalten, macht der Körper alles, um das Blut primär stabil zu halten. Wir wissen, wenn es im Blut gut ist, können wir nicht sicher sein, dass es auf der Zelle auch gut ist.
Mhm.
Und deshalb bin ich auch offen für physikalische neue Verfahren, die auch weitergehen als diese rein biochemische Analyse im Blut. Die Referenzwerte sind zum Teil wirklich fraglich, also B12 hat ja zwischen irgendwie 200 bis 800, kannst da irgendwo da drin, ist gut.
Ja.
Das ist auch wiederum individuell, auch beim Eisen. Es gibt Leute, die sind mit dem knappen Ferritin fit und gut. Die einen sagen, hey, wenn ich bei 30 bin, kannst du mich irgendwo hinschicken, aber ich bin nicht leistungsfähig. Und die müssen auf einen höheren Wert kommen. Ob es dann nur das Eisen ist, ist die andere Frage. Die Müdigkeit wird häufig viel zu einseitig nur aufs Eisen bezogen.
Ja.
Aber da, ich finde es nicht ganz einfach mit der ganz klaren Analyse. Am einfachsten wäre es, wenn ich einfach so einen Röntgenblick hätte und ich einfach und so, da zu viel, da
aber
zu wenig.
Genau, du bist ja auch der Mensch, der in der Lage ist. Weißt du, dieses Spirituelle, ich glaube, da werden wir auch hinkommen. Wir sind jetzt in der Zeit, wo wir den Menschen als Ganzes sehen und auch intuitiv spüren, hat der jetzt was an der Leber oder so. Ich denke, das öffnet sich jetzt dieses Feld. Und das dann zu kombinieren mit noch Kontrollmechanismen, dass man sagt, ich tendiere bei dir so,
könnte
da irgendwie doch parasitäre Belastung oder eine Schwermetallvergiftung. Wir gucken mal danach. Mhm. Dann sind wir einfach schon mal durch diese Integration der Intuition schon mal zielgerichtet.
Ja, wenn du den Menschen anschaust und der Arzt hat früher den Menschen wirklich angeschaut. Das hat beim Händedruck angefangen. Sind die Hände kalt, feucht? Ist der Händedruck stark oder schwach? Da hat es schon angefangen. Gibst du schon viel Infos drüber, über den Menschen. Dann schaust du ihn an. Dann schaust du, wie klar ist sein Blick? Sind seine Skleren gelblich? Könnte eine Leberthematik sein. Wie sehen seine Lippen aus? Sind sie schön gezogen? Sind sie geschwollen? Wo sind sie gerötet? Wo ist es? Wo haben wir eine Verfärbung? Ist da Talg? Das ist ein Hinweis für Übersäuerung. Flecken auf den, viele diese weißen Flecken, kann Hinweis auf Zink sein. Offene Mundwinkel, all das könnte man eigentlich auch anschauen. Man hat dann keinen zahlischen Wert, also man kann nicht sagen, aha, da fehlt so und so viel Milligramm. Aber ganz ehrlich gesagt, wenn wir substituieren, wissen wir auch nicht, wie viel Milligramm, dass wir hier oben reingeben, da effektiv ankommt. Dann an der Zehe ankommt, wo es dann gebraucht werden würde. Also es gibt eine Eigendynamik vom Körper, der dann einfach das nimmt, was er im Moment braucht und was er umsetzen kann. Und jetzt kommen wir wirklich zum Spirituellen. Wenn wir mit Nahrungsergänzungen arbeiten und der Mensch eine Abneigung hat, zum Beispiel gegen das Mittel, und es trotzdem nimmt, ich beobachte es immer wieder, es funktioniert nicht, es kommt nicht an, weil da ein innerer Prozess noch nicht stattgefunden hat. Also da müsste man ein komplettes Ja zur Gesundheit haben.
Ja, ich erlaube mir, gesund zu sein.
Ich erlaube mir, gesund zu sein.
Das ist auch wieder Selbstliebe, ja.
Ja, und es gibt viele, viele Leute, die die Krankheit zu ihrem Charakter gemacht haben. Es gehört zu mir und über die Krankheit kriege ich einen Vorteil.
Liebe.
Und es wäre schlimm, wenn die Krankheit weg wäre. Wäre ich dann ohne diese Beschwerden? Ich könnte nicht mehr zum Arzt, der mir zuhört. Ich hätte nicht mehr der Sohn, der mir das und das bringt und so weiter. Aber das sind innere Themen. Und das ist dann eigentlich die eigentliche Arbeit. Wenn das passiert, wenn du das volle Ja zur Gesundheit hast, und auch solche Leute kommen zu mir, wenn du denen die Instrumente in die Hand gibst, Ernährung, richtige Substitution und Tagesrhythmus, ausreichend Bewegung, wenn die das integrieren können, ich habe schon erlebt, nach einer Ernährungsberatung, Beschwerden, 10 Jahre Beschwerden gehabt, nichts mehr.
Ja.
Und so, aha, kann ja so einfach sein.
Ja, wenn man eben solche Menschen wie dich hat, die dann wirklich dieses Herzblut haben, alles zu integrieren. Ja? Also wirklich offen zu sein, nicht irgendeinen Stiefel nachreden, den man mal irgendwann im Studium gelernt hat, sondern wirklich zu sagen, hey, wir sind so ein Wunderwerk. Und das merkt man ja auch, wenn du erzählst, das ist ja so schön. Wenn man sich jetzt aber doch noch interessiert für Quellen, Möglichkeiten, gibt es da Internet-Auftritte?
Natürlich habe ich eine Webseite, Unicum Nutrition, die findet man auf dem weltweiten Netz. Und auch ich bin zum Teil noch auf kleinen Therapeutenplattformen auch in der Schweiz. Aber da gibt es gerade zum Thema Epigenetik, wenn einem das wirklich interessiert und man zum eigenen Kern kommen will. Weil meine Aufgabe ist nicht, dir zu sagen, so und so dein Weg, sondern ich möchte dir nur lernen oder aufzeigen, spiegeln, hey, schau mal, das sind deine Facetten und das könnte helfen, dass du mehr aus deinem genetischen Potenzial machen kannst. Und dann, ich arbeite mit dem sogenannten Genotyping, Swami Genotyping, steht für Serotyping with Advanced Modified Influences. Das heißt, es geht um die Serologie. Da sehen wir viele genetische Informationen, aber auch andere Faktoren wie eben vererbte Geschichten, aktuelle Laborwerte, pränatale Prägungen. Da vermesse ich den ganzen Körper. Da gibt es hormonelle Prägungen, die zum Beispiel unsere Fingerlängen beeinflussen und so weiter. Ich schaue Asymmetrien im Körper an. Das alles kann in ein System eingegeben werden. Und heute, danke der Biomedizin, auch mit Algorithmen dann verarbeitet wird. Und dann gibt es eine passgenaue Ernährung.
Cool, super. Hört sich sehr spannend an. Vielen Dank, dass du heute da warst. Und
danke,
bis bald
auch.
Hoffentlich.
Ja, auf jeden Fall.
Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, Sie konnten auch wieder einiges aus diesen tollen Interviews mit Laura mit rausnehmen. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Gute Zeit und bis bald. Tschüss.